Schönen guten Morgen. Willkommen zu Daniel Kapitel 8. Wir haben gerade die Vision schon gehört. Interessanter Text, ne? Tolle Geschichte. Ich bin gespannt, was dabei gleich rauskommt. Daniel Kapitel 8. Wir gehen weiter in unserer Reihe. Daniel Teil 2, die Kapitel 7 bis 12. Überschrift ist: Fassade kaschiert den Charakter. Wir sehen die Weltreiche von hinten, von oben als Tiere. Daniel 7 bis 12, heute Daniel 8. Wir können den Spruch: alle die Zeiten ändern sich. Wer kennt den nicht? Gut, alle kennen ihn. Das ist auch so. Wenn sich die Zeiten ändern, ändern sich aber auch manchmal die Menschen und zum Teil ändern auch wir persönlich uns, also du und ich. Deswegen könnte man auch sagen, die Zeiten ändern dich. So war es immer, so wird es immer sein. Die einzige Konstante, die sich ewig nicht verändert, ist unser Gott. Und er hat manchmal eine andere Sichtweise. Vieles, was wir als Veränderung zum Fortschritt sehen, ist für ihn eher ein Rückschritt. Und was wir vielleicht als Rückschritt definieren, ist aus seiner Sicht vielleicht ein Fortschritt. Er sieht mehr, er hat eine größere Spanne als wir. Und das ist auch unser Thema heute: die Zeiten ändern dich, Gott nicht. Die Zeiten ändern dich, Gott nicht. Daniel Kapitel 8. Ich habe hier tatsächlich 9 geschrieben. Also es ist auch schon eine Vision fürs nächste Mal. Daniel Kapitel 8. Die Zeiten ändern dich. Der Text besteht aus 2 Teilen. Das ist oft so bei Daniel. Wir haben eine Vision, die sehr komplex ist, haben wir gehört. Dann gibt es eine Deutung. Ich konzentriere mich jetzt auf die Deutung. Die Vision haben wir schon gehört. Ich werde manches aussparen, sonst sind wir zu lange dran. Aber ich versuche, die Grundlinie zu verfolgen. Ich steige dann ein bei Vers 15. Dort beginnt die Deutung. Dort heißt es: während ich über den Sinn dieser Vision nachgrübelte, sah ich plötzlich jemand dastehen, der wie ein Mann aussah. Und ich hörte über dem Ulai-Kanal eine Stimme, die ihm zurief: Gabriel, erkläre ihm, was er geschaut hat. Gabriel. Gabriel ist ein Engel, der wird immer wieder erwähnt. Zum Beispiel auch im Neuen Testament ist es der Engel, der Maria die Botschaft überbringt, dass sie schwanger werden wird und Jesus zur Welt bringen wird. Gabriel, der Engel. Und der ist jetzt auch hier dran bei Daniel. Also es ist so ein Verkündigungsengel, so ein Offenbarungsengel. Dann geht es weiter. Dann sagte er: ich enthülle dir jetzt, was geschehen wird, wenn das Strafgericht Gottes seinen abschließenden Höhepunkt erreicht. Denn es geht bei dem, was du geschaut hast, um die Zeit, in der das Ende kommt. Daniel bekommt jetzt also hier zunächst die Zeitspanne. Es geht um die Zeit, wo das Reich Gottes beginnen soll. Gabriel erklärt es ihm. Das Ganze ist für Daniel nicht leicht zu verkraften. Das zeigt sich zwischendrin mal. Er fällt auf den Boden, er hält es nicht mehr aus. Er muss aufgerichtet werden. Und auch am Schluss, im letzten Vers, sagt er: er war krank mehrere Tage, es war ihm zu viel und keiner konnte es verstehen. Also er hat eine enorme Last gehabt mit dieser Vision. Sie war für ihn schwer zu ertragen. Und dann beginnt dann die Deutung in Vers 20. Dort heißt es: der Widder mit den beiden Hörnern ist das Reich der Meder und Perser. Na, jetzt haben wir schon mal etwas. Der Widder mit den Hörnern ist das Reich der Meder und Perser. 2 Hörner, so Meder und Perser, ein Reich. Der zottige Ziegenbock, das Reich der Griechen. Das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbock ist der erste König des Griechenreichs. Und dieser König war Alexander der Große. Wer sich in Geschichte ein bisschen auskennt, Alexander der Große ist dann recht plötzlich und schnell verstorben. Sein Reich ist dann in 4 Teile zerfallen. Seine Generäle haben dieses Reich in sich aufgeteilt, die sogenannten Diadochen. Einer nach dem anderen hat sich dann zum König erklärt und da gab es jahrelang Kriege. Also das war mit der Erbschaft so ein bisschen, mit Erbschaften ist ja manchmal so ein bisschen ein Problem, ne? Und bei Alexander dem Großen hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und das haben wir dann auch in Vers 22, dort heißt es dann, dass das Horn abbricht und an seiner Stelle 4 andere Hörner nachwachsen, bedeutet, aus dem einen Reich werden 4 Reiche entstehen, die jedoch nicht so mächtig sind wie das eine. Und da haben wir's. Alexander der Große, sein Reich, zerbrach in 4 Teile. Also Daniel kriegt hier wieder einen weiten Blick durch die Geschichte. Dann geht es weiter, wenn die Zeit dieser Reiche zu Ende geht und das Maß der Untaten voll ist, wird ein anmaßender und hinterlistiger König auftreten. Seine Macht wird groß sein, aber nicht durch eigene Kraft. Er ist sehr hinterlistig, er nutzt andere aus und außerdem ist das Böse in ihm wirksam. Alles, was er unternimmt, wird ihm gelingen, mächtige Gegner wird er vernichten, er wird aber auch gegen das heilige Volk Gottes vorgehen und unerhörte Zerstörung anrichten. Daniel als Jude hört das und es schmettert ihn zu Boden. Dann geht es noch weiter, sogar bis zum Herrn des Himmels drang es vor. Es nahm ihm das tägliche Abend- und Morgenopfer weg und entweihte sein Heiligtum. In frevelhafter Weise setzte es einen anderen Opferdienst an die Stelle des täglichen Opfers und warf so die Wahrheit zu Boden. Alles, was es unternahm, gelang ihm. Das ist ein Teil aus der Vision, den wir gehört haben, aus Vers 11 und 12. Und so ist jetzt klar, worin dieser Frevel, dieser Angriff gegen das Volk Gottes besteht. Es geht darum, dass der Tempel entweiht wird und stattdessen ein fremder Kult eingeführt wird. Es geht hier um Antiochos IV. Epiphanes, ein hellenistischer, griechischer König, habe ich in den letzten Predigten schon mal erklärt, auch geschichtlich, das lasse ich heute weg. Es geht um diesen König. Und der hat tatsächlich im Jahr 176 vor Christus den Tempel dem Zeus geweiht und im Tempel in Jerusalem Schweine geopfert. In Jerusalem wurde eine griechische Stadt eingerichtet, eine Polis. Es gab Sportspiele, wo die Leute nackt daran teilgenommen haben, sogar die Priester. Also es war ein enormer kultureller Kampf. Antiochus war ein ausgesprochener Antisemit und sein Ziel war, jüdischer Glaube, jüdische Religion, jüdische Kultur auszulöschen. Daniel bekommt das hier mitgeteilt. Er kann aber nicht wie wir aus der Vergangenheit zurückblicken. Für uns erschließt sich das jetzt gut. Für ihn war das trotz der Deutung noch rätselhaft. Können wir, glaube ich, verstehen. Ne? Aber es hat ihn sehr beunruhigt und es war schwer für ihn zu ertragen. Soweit erstmal diese Deutung. Glaube, Kultur. Kulturkampf, kulturelle Auseinandersetzung. Ihr könnt euch sicher noch daran erinnern, ist gar nicht so lange her, da war regelmäßig der IS in den Medien. Ja, hört man gerade nichts mehr davon, das ist sehr schön. Der IS war unter anderem in den Medien, weil er in den Ländern, wo er Fuß gefasst hat, antike Stätten, Weltkulturerbe vernichtet hat. Auch diese großen Buddha-Statuen zum Beispiel in Afghanistan. Das Ziel war, das, was vorher war, auszulöschen. Die Erinnerung an das, was vorher da war, an den Glauben, an die Kultur, die vorher da war, zu vernichten. Und wenn man nun eben die Götter und was dahinter hängt, eben nicht selber angreifen kann, kann man eben nur die Glaubenden angreifen, das, was ihnen heilig ist. Und wofür sie stehen. Und das ist die Strategie, die Antiochus hier fährt. Gott ist nicht angreifbar, er ist im Himmel. Angreifbar ist sein Volk, die Heiligtümer und die damit zusammenhängende Kultur. Es geht um den Tempel, die Gesetzgebung und den Opferkult. Er hat ihn ersetzt durch den Kult für den griechischen Gott Zeus. Mit dem Ziel, einen Kulturwandel hervorzurufen und das, was vorher war, auszulöschen. Mit dem Ziel, dass die Ursprungskultur verschwindet. Er war ein ausgesprochener Antisemit. Eigentlich war das schon eine Art Holocaust. Antiochus Epiphanes. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute, wo sich auch einige Fragen und Anstöße für uns ergeben. Erster Punkt, die Ursprungskultur. Die Ursprungskultur. Die Bibel beschreibt, dass die Menschheit durch das erste Menschenpaar entstand. Adam, Eva. Und die Bibel betont auch kurz danach, dass durch die Menschen auch die Kultur entstand. Ist ja so, wenn die Menschheit entstand. Und das wird sogar ein bisschen genauer ausgeführt. Das ist ein Text, der wahrscheinlich oft überlesen wird. Es geht um einen Nachfahren von Kain. Kain, ein Sohn der ersten Menschen, Adam und Eva. Dort heißt es dann, also ein Nachfahre Ada gebar ihm Jabal. Von dem stammen alle ab, die mit Herden umherziehen und in Zelten wohnen. Also er ist der erste der nomadischen Kultur. Dann geht es weiter, sein jüngerer Bruder war Jubal, von dem kommen die Zither- und Flötenspieler her. Also die Musikkultur, ne, ist entstanden. Auch Zilla gebar einen Sohn, Tubal-Kain. Er war Schmied und machte alle Arten von Waffen und Werkzeugen aus Bronze und Eisen. Seine Schwester war Naama. Also das ist das Vorfahre meiner Gilde. Ich war ja vorher Werkzeugmacher. Ne? Metall, Stahl. Also die Kultur ist entstanden. Als Schöpfung Gottes. Die Ursprungskultur in Person ist nach der Bibel Gott. Und das war auch in Israel so. Die Gesetze Gottes, das Alte Testament, war die Verfassung in Israel. Bestimmte alles, den Ablauf, die Rechtsprechung, die Gesetzgebung, komplett, es war ein Gottesstaat. Und wer nun die Kultur in Israel angegriffen hat, verändern wollte, der hat Gott selbst angegriffen und versucht, ihn abzuschaffen. Es geht um die Frage, welche Kultur ist maßgebend? Was ist die Ursprungskultur? Dieselbe Taktik, die wir eben hatten beim IS. Vor uns darf es nichts geben, also wird alles, was vorher war, einfach getilgt. Man hat das auch in Ägypten, man weiß, dass es Herrscher und Pharaonen gab, vor dem findet man aber archäologisch so gut wie gar nichts, denn wenn einer nicht genehm war, wurde der aus allen Stelen, allen Schriften überall rausgemeißelt. Existiert nicht mehr. Das war das Ziel von Antiochus. Manche haben sich freiwillig darauf eingelassen und gedacht, jetzt kommt was Neues, eine bessere Kultur, und die anderen wurden halt dann bestochen oder passend gemacht. Ursprungskultur. Ausgehend davon, wenn man jetzt dem folgt, sind letztlich aber alle Menschen gleich, ja irgendwie sogar miteinander verwandt. Und das haben wir auch in der Bibel, dass sie jetzt keinen Unterschied macht. Jesus hat keinen Unterschied gemacht. Er sagt, alle haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit verloren, alle haben die Möglichkeit, durch Jesus begnadigt und gerechtfertigt zu werden. Alle sind gleich. Es gibt keine Unterschiede. Und das zeigt sich auch schon bei den ersten Christen zur Zeit des Römischen Reiches. Sie haben nicht zwischen Sklaven, Sklavenbesitzern und freien Bürgern unterschieden. Die Unterscheidung gab es in ihren Gemeinden nicht. Das zeigt sich jetzt auch hier zum Beispiel in 1. Korinther 12. Da vergleicht Paulus die Gemeinde mit dem menschlichen Körper, sagt, wir haben verschiedene Glieder und so, aber wir gehören alle zusammen. Und da sagt er dann hier, wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Die Gemeinde möchte also den Ursprungszustand wiederherstellen. Am Anfang waren die Menschen eins in ihrer Abstammung von Gott durch die ersten Menschen. Das ist zerbrochen, weil die Menschen sich von Gott getrennt haben. Und in der Gemeinde soll das wieder gekittet werden, soll das wieder zusammenkommen. Durch den einen Geist werden sie zu einem Leib. Und hier sind riesige kulturelle Unterschiede. Also stell dir vor, da war ein Sklavenbesitzer und sein Sklave im gleichen Gottesdienst. Und ein freier Bürger und. Und das war eine radikale Gegenkultur zum Römischen Reich. Deswegen wurden sie als Staatsfeinde angesehen. Ihre Kultur war gefährlich. In Rom gab es, ich weiß nicht, wie viel mal mehr Sklaven in der Stadt Rom als freie Bürger. Und haben an diese Christen stellen die Gesellschaftsordnung in Frage. Das ist gefährlich. Das geht nicht. Sie wurden als Gefahr für den kulturellen Fortschritt, für die Ethnie, für alles Mögliche angesehen, weil sie nicht unterschieden zwischen Sklaven und Freien, zwischen Arm und Reich. Und so wurden sie verfolgt. Aber sie sind von ihrem Standpunkt nicht abgerückt. Warum nicht? Weil sie verstanden hatten, wir leben entsprechend der Ursprungskultur. Vor Gott gibt es keine ethnischen Unterschiede. Kein Arm und Reich. Es gibt keine Wertigkeit. Es gibt Unterschiede, das sehen wir im Korintherbrief. Juden, Heiden, wenn die nur mit zusammen essen wollten. Ne? Die Heiden haben da schön ihren Schweinebraten vielleicht noch, also die Rostbraten nicht ganz durch, im Juden nebendran ist schlecht geworden. Also da gab es schon Probleme in der Apostelgeschichte, die hatten echt Schwierigkeiten auf der Ebene, aber die Apostel sagten, sorry, wir sind ein Leib, und die haben sich gefunden, und von der ersten Gemeinde in Jerusalem ging die Missionsbewegung aus in die komplette Welt. Das ist der Grund, warum wir heute nicht mehr Bäume anbeten, sondern Christus kennen. Aber dafür haben die ersten Christen damals einen hohen Preis bezahlt. Aber es geht um die Frage, was ist die Ursprungskultur? Was ist unser Maßstab? Hier als Gemeinde, was ist dein und mein Maßstab? Was verstehst du als Ursprungskultur? Was ist die Basis, von der aus du denkst, wertest und handelst? Das ist die Frage. Ich spiele gern mit meinem Sohn auf der Nintendo Switch. Wer hat auch eine Nintendo von euch? Okay. Okay, wir fragen mal. Wer hat eine PlayStation noch? Okay, super. Okay. Wer spielt PC? Kommt auch. Jawohl. Ja, siehst du, also genau. Ich spiele mit meinem Sohn gern den Landwirtschaftssimulator. Weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist Hammer. Wir haben jetzt letztens für 600.000 fast einen neuen Traktor gekauft, so einen Riesen mit so Raupen, ja, mit 600 PS, und dann hat man Mähdrescher und Maishäcksler und Kühe, richtig Hammer. Das macht richtig Spaß, sowas für Männer. Und das Gute ist, weil da nicht so Geballer ist, kann ich spielen, meine Frau sitzt daneben, kann entspannt ein Buch lesen. Früher, bevor unser Sohn auf der Welt war, bevor ich auf Apple umgestiegen bin, habe ich so andere Dinge gezockt, so, also PC-Grundkenntnisse abschießen, überholen, versenken, und das war dann manchmal so ein bisschen nicht so entspannend. Und das ist, also ist richtig gut. Ja? So, und in dem Spiel sind die Wiesen grün, komplett grasgrün. Und für meinen Sohn sind die Wiesen auch grün, wenn wir so rumlaufen. Zu meiner Zeit waren die Wiesen aber nicht grün, sondern sie waren bunt. Wir hatten Landwirtschaft auch zu Hause, und die Wiesen waren voller Blumen. Das muss meinem Sohn mal gesagt werden, dass man das mal, ne? Weil sonst ist sein Ist-Zustand, das ist der Ist-Zustand, das ist die Basis, das ist die Norm. Aber die Norm ist was anderes. Und es wäre sträflich, ihm das nicht zu sagen, es wäre fast Manipulation. Also er geht von der Basis aus, dann die nicht stimmt. Gibt es auch ein Fachwort dafür, das nennt sich Shifting the Baselines. Das hat zum Beispiel die S auch probiert, ganz radikal sagt, nö, also vorher, keine Ahnung, gab es da was? Nö, das ist halt Ist-Zustand. Ne? Jo. Und bei Gott ist das natürlich noch anders. Für ihn ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichwertig sichtbar. Er ist ewig. Also wenn jemand den komplett Überblick hat und sagen kann, das ist der Ist-Zustand, das ist die Basis, dann ist das Gott. Wir nehmen eben nur einen Ausschnitt wahr. Und das wäre ja fatal, wenn mein Sohn meint, der heutige Stand von Ökologie und Umweltschutz und Artenvielfalt ist das Normale. Ja, ist es aber nicht. Und der Mensch ist ja gerade auch sehr bestrebt, auf dem Weg der Ökologie und Naturschutz wieder weit zurückzugehen und guckt, Mama, wie war denn das? Renaturalisierung und Auswilderung. Also man muss wieder zurück zur Basis, weil die besser war. Ist ja so. Ne? Und das ist gut. Steht auch viel zu in der Bibel. Den ersten Menschen wurde gesagt, du sollst den Garten bewahren und bebauen. Ne? Dann heißt es, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul versperren. Nimm kein Vogelnest mit die Mutter weg mit Jungen, das wird da erwähnt. Das mit dem Ochsen wird dann im Neuen Testament wieder erwähnt. Also da ist eine Linie der Ökologie, der Nachhaltigkeit durch die Bibel. Und das ist gut. Komischerweise wird an vielen anderen Themen dieser Blick zurück nicht gemacht, sondern er ist verpönt, manchmal geradezu verboten. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Ethik. Ne? Ethische Fragen, Sexualethik, da darf man das nicht machen. Das wäre sonst rückständig. Schwierig, lieblos. Komisch. Wenn es aber dann um die Frage der Menschenwürde geht, wird wieder davon gesprochen und betont, dass der Mensch Geschöpf Gottes ist. Ja, aber wenn er das ist, hat er ja auch die Geschlechtlichkeit und die Sexualität erschaffen. Ne? Ganz am Anfang, im 3. Kapitel in der Bibel steht, Mann und Frau wurden ein Fleisch. Ja, das ist jetzt schön umschrieben. Ne? Das bedeutet, die hatten Geschlechtsverkehr. Gott hat das erfunden. Aber das ist eine Basis, die dann doch nicht gewollt ist. Das andere aber schon. Und da ist die Frage, schaffen wir hier nicht unsere eigene Realität so ein bisschen und verschieben die Basislinie und machen einen Situationsausschnitt zum Maßstab, weil wir niemals die Breite Gottes haben. Wir haben höchstens unsere Lebensspanne. Vielleicht nehmen das ein paar auf, weiter darüber hinaus, aber eben sonst nicht. Was ist die Ursprungskultur? Was ist unser Maßstab? Ich habe ein Buchgeschenk gekriegt, ich wollte es euch zeigen, aber das wäre zu lang gegangen, von einem Professor Horst Geier von 1954, Psychiatriearzt. Und er schreibt da drin zum Beispiel, um das rauszufinden, müsste man alle Irrenhäuser durchkämmen. Wenn Sie das verstehen wollen, versuchen Sie einfach mal zu denken, wie ein Idiot denkt und dann verstehen Sie. Das ist eine wissenschaftliche Abhandlung. Ich bringe es euch mal mit, Professor Dr. Horst Geier. Der Titel auch heißt Über die Dummheit. Irgendwie die Grundlagen menschlichen intellektuellen Fehlverhaltens, ein Essay. Und das ist Fachsprache. Heute darfst du es nicht mehr sagen. Idiot war damals ein Fachbegriff, ein Fachterminus. Heute ist er beleidigend, weil er wahrscheinlich auch als Schimpfwort verwandt wurde. Aber die Beobachtungen, die Krankheitsbilder, naturwissenschaftlich von der Medizin her, man ist in der Diagnostik weiter, hat sich letztlich nicht viel verändert. Es ist nur irgendwie das Empfinden anders geworden, aber die eigentliche, wirkliche Basis nicht. Und wenn wir natürlich unsere Maßstäbe je nach Gesellschaft nach Empfinden machen, dann ist halt die Frage, ist das eine tragende Basis? Ich bringe das Buch irgendwann mit und zeige es euch mal. Ich habe mich schlapp gelacht. Als ich das Geschenk gekriegt habe, dachte ich, wieso schenkt er mir sowas? Er schenkt mir zum Geburtstag ein Essay über die Dummheit von 1954. Könnte man ja auf sich beziehen. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, dass ich euch jetzt nicht lachen sehe hinter den Masken. Alten Lumpen. Ja, aber genau. Aber als ich das gelesen habe, ich habe mich schlapp gelacht, ist wie ein Comic. Ja. Versuchen Sie, wie ein Idiot zu denken, dann werden Sie verstehen. Und dann kommt wieder ein lateinischer Satz, also hochgebildet, ah, richtig, richtig krass. So, wie ist das denn jetzt? Und auch in Gemeinden ist das ein Problem. Da gibt es dann die Anpassung, also wir wollen jetzt mit der Kultur gehen. Und da sagt eine Gemeinde, uns hat der Heilige Geist gezeigt, das ist keine Sünde, ist in Ordnung. Der anderen Gemeinde hat der Heilige Geist gesagt, es ist Sünde. Oh. Ja, da muss ja einer die Bibel falsch gelesen haben. Die Gemeinde oder der Heilige Geist, ne? Also ich finde das sehr interessant. Ich habe das auch letztens mal angesprochen. Ja, Moment, dann meint ihr also, der Heilige Geist sagt zum Beispiel jetzt an einer Stelle, Lüge ist eine Sünde oder andere Dinge. Und der anderen Gemeinde offenbart er, es ist keine. Das ist ja toll. Wie versteht ihr jetzt das eigentlich mit der Dreieinigkeit und so? Ja, also merkwürdig, ne? Da entscheidet auch oft irgendwie das Empfinden. Aber was ist dann der Ursprung? Wir sagen, wir haben den einen Gott, aber der erzählt halt einmal das und einmal das. Sehr überzeugend, ne? Im Samuel steht, Gott ist nicht so. Er redet nicht einmal so und einmal so, weil er kein Mensch ist, wird dort betont. Also wie entscheiden wir, was die Basis ist, was zeitbedingt ist und was nicht? Das ist die Frage. Und da gibt es eine sehr einfache Methodik. Ich habe schon Kollegen gefragt, vielleicht muss man da mal was schreiben, das veröffentlichen, aber bin ja noch was anderes dran. Man fängt einfach beim Ursprung an, bei der Schöpfung. Und dann guckt man, zieht sich das durch oder zieht sich das nicht durch. Nehmen wir zum Beispiel den Punkt Vertrauen, Glauben. Die ersten Menschen sollten Gott vertrauen und glauben. Sie hatten eine Regel, ein Gebot, sie sollten von einem bestimmten Baum nichts essen. Und das wurde überhaupt nicht kontrolliert. Gott hat ihnen vertraut, dass sie eben glauben, dass das nicht gut ist, wenn sie von diesem Baum essen. Leider haben die ersten Menschen halt davon gegessen, wollten selber Gott sein und für zwei Götter war halt, sagte Gott, das ist dann doch ein bisschen schwierig. Er meint, er ist Gott und dann kam es eben zur Trennung, zur Verbannung des Menschen aus seiner Nähe. Trotzdem bleibt der Glaube Maßstab. Im Alten Testament heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk. Im Neuen Testament, in Römer und noch an anderer Stelle, heißt es wieder, der Gerechte wird als Glauben leben. Also ihr werdet das als Prinzip finden, Schöpfung, Altes Testament, Neues Testament. Hier gibt es eine Kontinuität vom Ursprung her. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht kulturell zeitgebunden ist, sondern generell gültig ist als Wesenszug Gottes, enorm hoch. Wir haben das dann auch mit der anderen Frage, also jetzt mit Mann und Frau. Heißt es, sie wurden geschaffen als Mann und Frau. Dann heißt es, Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also der ist dann nicht mehr mit seiner Mutter verheiratet und so, ne? Sondern mit seiner Frau. Ist manchmal ein Problem bei Männern. Ne? So ist das. Dann ist im Alten Testament wird immer wieder beschrieben, dass die Männer sich Frauen suchen. Ehe. Und Jesus wiederholt es gleich im Neuen Testament. Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und so gibt es jetzt noch viel, viel mehr Linien, die man verfolgen kann. Und so hat man einen sehr klaren, objektiven Maßstab, um als Bibelleser entscheiden zu können, was ist jetzt hier eigentlich kulturell und zeitbedingt und was bleibt gültig. Man geht einfach vom Ursprung aus. Tut man das nicht und sagt, naja, wer weiß, wie das mit dem Ursprung ist, kann man letztlich aus jedem Gebot, aus jeder Bibelaussage machen, was man will. Man kann dann immer sagen, ja, das ist eher kulturbedingt, wir wissen heute mehr oder wir wissen heute mehr, als Paulus damals wusste. Und da frage ich mich, woher wissen wir, was Paulus nicht wusste? hat das irgendwo aufgeschrieben? Das ist auch eine interessante Frage. Ja? Genau. Also wovon gehen wir aus? Was ist die Ursprungskultur? Kann derjenige die Maßstäbe festlegen, der immer war und immer sein wird? Oder machen wir unseren Ausschnitt, unsere kleine Perspektive zum Maßstab? Letztlich eine Art Situationsethik. Das ist die Frage. Im Prinzip ist das in klein und weniger militant, was Antiochus Epiphanes hier tut. Stellt euch die Frage mal, wenn ihr in eure Bibel geht und betet. Was ist die Ursprungskultur? In der Bibel heißt Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wenn nun jemand sagt, mir hat der Geist gesagt, das ist keine Sünde, und dem anderen sagt, mir hat der Geist gesagt, das ist ein Problem dann. Beides kann nicht stimmen, wenn es diesen einen Gott gibt. Ursprungskultur. Die Menschen zur Zeit von Antiochus, also Israel, die lebten in einem Gottesstaat. Israel war ein Gottesstaat, habe ich gerade schon erwähnt. Gottes Gebote waren die Verfassung. Deswegen gibt es im Alten Testament Sozialgesetzgebung. Du sollst die Äcker rund abernten, die Ecken stehen lassen, das gehört den Armen. Jemand durfte durch einen fremden Weinberg, durch einen fremden Acker und einfach Ähren raufen und essen, das war erlaubt. Er durfte nicht ernten, dann war es Mundraub, das andere war erlaubt, Sozialgesetzgebung. Wir haben im Alten Testament ein Strafgesetzbuch, was wir eben auch haben. Da wird beschrieben, wann welches Vergehen wie zu ahnden ist, wie untersucht werden muss. Die letzte Instanz sind vor Ort immer die Ältesten. Sie sprechen Recht im Tor. Kommen die nicht klar, gibt es einen Richter. Kommen die nicht klar, werden die Priester befragt. Gottes Urteil, die haben entschieden mit so zwei Steinen, Umnin und Tumnin. Die konnten fragen, ja und nein. Das ist alles geregelt. Und das ist gut und wichtig, dass wir das wissen. Sonst lesen wir das Alte Testament rein als religiöses Buch und denken, also dieser Gott, der ist ja echt so ein Scharfrichter oder so. Aber das Alte Testament ist eine Staatsverfassung. Und da braucht es solche Dinge. Wir brauchen die ja heute auch. Und Gott war eben nicht so blauäugig und denkt, die Menschen kommen ohne klar. Es ist eine Verfassung. Im Neuen Testament ist das jetzt komplett anders. Dort sagt Jesus, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt, sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Das sagt er zu einem römischen Statthalter. Also Jesus hatte nicht das Ziel, ein politisches Königreich aufzurichten. Er hatte nie das Ziel, wieder den Staat Israel aufzurichten. Das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, dass der Einzelne ins Reich Gottes kommt, indem er ihm nachfolgt. Als sie ihn wirklich politisch zum König machen wollten, hat er sich schnell zurückgezogen. Das war nicht sein Ding. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und so ist dann die Gemeinde entstanden, weil die Leute, die zu Jesus gehören wollten, Gemeinschaft gesucht haben. So stand die erste Gemeinschaft in Jerusalem und ausgehend davon viele, viele andere Gemeinden. Und das sah dann praktisch so aus. Das ist anders wie beim Staat Israel. Wir haben den weltlichen Staat, bei uns jetzt die Bundesrepublik Deutschland, und da drin gibt es einzelne Gemeinden und die sind das Reich Gottes im Land. In den Gemeinden regiert Gott. Es gilt die Kultur Gottes, seine Gebote, seine Wertmaßstäbe. Martin Luther hat da viel drüber geschrieben, könnt ihr mal recherchieren im Internet. Er hat von einer Zwei-Reiche-Lehre gesprochen. Er sagt, ein Christ untersteht zwei Regimentern, dem Kaiser oder König und Gott. Staatsgewalt zu sein, ein Gottesstaat zu haben, war nicht das Ziel Jesu. Und als der christliche Glaube unter Konstantin Staatsreligion wurde, war das auch nicht positiv. Die christliche Gemeinde hat plötzlich auch angefangen, andere, Andersgläubige zu verfolgen. Ich glaube nicht, dass Jesus das getan hat. Und später in der Aufklärung war man dann Volkskirche und musste dann gucken, wie bleibt man Volkskirche, hat sich dann immer mehr angepasst. Es wurde immer mehr politisch und alles Mögliche. Und gleichzeitig gab es dann auch Kirchen und Gemeinden, die sagen, nee, wir müssen nicht unbedingt Gesellschaftsmehrheit sein. Wir folgen dem neutestamentlichen Modell. Dazu gehört zum Beispiel der Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Deswegen wollen wir keine Kirchensteuer. Wir sehen, dass eine Trennung von Kirche und Staat unabdingbar wichtig ist. Reich Gottes ist die Gemeinde. Wer von uns würde sagen, dass er so zwei Kulturen in sich hat, weil er aus einem anderen Land kommt, vielleicht familiär aus einer anderen Kultur? Genau. Ja. Und es gibt da viele Menschen, die das sind, die kommen dann aus zwei Kulturen. Ich habe das auch schon erlebt. Ich war Schwabe und war schon im Gemeindedienst in Köln und in Ostwestfalen. Ostwestfalen haben sie immer gefragt, wo kommst du weg? Genau. Die haben dann Gebirge, Wiengebirge, die höchste Erhebung, glaube ich, 300 oder 400 Meter. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen frech, ein paar gucken zu, aber es ist halt Wiengebirge, ne? Ja, also andere Kultur, das habe ich da auch schon gesagt, habe voll einen auf den Latz gekriegt. Das kann, also, aber es ist eine kulturelle Wahrnehmung, ja? Und für manchen ist das überhaupt kein Problem, in zwei Kulturen zu Hause zu sein. Für den anderen ist die Ursprungskultur sehr stark, die bleibt. Man schwätzt Schwäbisch, ja, in Ostwestfalen Schwäbisch geschwätzt und in Köln fertig, ne? Kultur. Bei den anderen verliert sich die Ursprungskultur mit der Zeit und manche, die fühlen sich irgendwie so wirklich hin und her gerissen. Zum Beispiel, wenn man den Kulturwechsel nicht freiwillig verzogen hat, sondern vor Krieg und Verfolgung und Terror nach Deutschland geflüchtet ist. Dann ist man zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen. Und das war das Problem der jüdischen Bevölkerung zur Zeit von Antiochus Epiphanes. Das ganze Buch Daniel möchte erklären, wie man trotzdem seine Identität und Ursprungskultur als Angehöriger vom Gottesvolk behalten kann. Das ist die Grundbotschaft von Daniel. Neutestamentlich ist es jetzt anders. Neutestamentlich leben wir generell in der Spannung zwischen zwei Kulturen. Der Kultur, die zu der Zeit in dem Land lebt, wo man als Christ ist, und der ewig bleibenden Kultur von Gottes Reich in seiner Gemeinde. Das zeigt sich sehr stark bei Paulus, der sagt tatsächlich, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Bürgerrecht im Himmel, interessant, ne? Und Paulus, der hätte stolz sein können, der war von Geburt an römischer Bürger. Manche haben horrende Preise gezahlt oder haben sich 20 Jahre und länger für die Legion verpflichtet, um das römische Bürgerrecht zu bekommen. Paulus wurde ja mal ausgepeitscht ohne Anklage und hat gesagt, ich bin römischer Bürger und da sind alle kreidebleich geworden. Denn dann war es ein Fall für den Kaiser. Du konntest einen römischen Bürger nicht einfach so. Und jetzt sagt er hier, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da würde man ja sagen, Paulus, du hast voll die Schraube locker. Ja, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Er ist Staatsbürger im Römischen Reich, aber unser Bürgerrecht, sagt er, ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Jetzt kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. In zwei Kulturen zu Hause. Wer von euch hat die Kultur der Gemeinde und seine Wertmaßstäbe, die Kultur Jesu und die Kultur und die Welt und das Leben um ihn herum schon mal als Spannung empfunden? Genau, ist eine gewisse Spannung. Ne? Zwei Kulturen. Wie ist das jetzt? Also wenn Paulus hier sagt, wir sind Bürger im Himmel, sieht das so aus, als hätte er kein Problem gehabt. War nie hin und her gerissen. Also, ist es dann aber dann doch nicht. Das haben wir dann im Römerbrief. Da schreibt er, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Also sage ich, ich möchte nach Gottes Geboten leben, aber komischerweise treibe ich manchmal was anderes. Irgendwie ist das bei mir nur für den Fall, dass ihr das eventuell vielleicht ganz theoretisch auch kennt. Ja, genau. Dann sagt er, in meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Zerrissen zwischen zwei Kulturen. So ist das. Jetzt, warum ist das so? Weil eben etwas Neues in Paulus hineinkam. Er war ja auf dem Höhepunkt der Karriere, Vollmacht von den Hohepriestern, Gelehrter. Und er hat Jesus verfolgt, weil er dachte, es ist eine Sekte. Und dann ist ihm Jesus selbst begegnet. Und in dem Moment ist alles, was er war, seine gesamte Identität zusammengebrochen. Er war jahrelang in der Versenkung, um sich neu zu sortieren. Und da ist etwas geschehen, was hier beschrieben wird im Hebräerbrief. Da heißt es, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und Jesus macht deutlich, dass das für die neutestamentliche Gemeinde, für die, die zu Gott gehören, keine Juden sind, jetzt schon gilt. Seine Wertmaßstäbe, seine Gebote, seine Kultur wird Teil der Identität des Menschen. Gleichzeitig lebt man aber noch in einem Umfeld, das anders tickt und so kommt man in Probleme. Und man fragt sich manchmal, boah, bin ich jetzt eigentlich mit Jesus und bin ich denn wirklich gerettet? Dann wäre ich doch nicht so hin und her gerissen. Oder? Also das sind die Probleme, die er manchmal hat. Ich habe das Problem auch manchmal und frage mich, sag mal, wie ist das jetzt eigentlich bei dir? Und hier ist sehr tröstend und ermutigend, was im ersten Johannesbrief steht. Da heißt es, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. In Vers 10 heißt es dann sogar noch, wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan, also nicht mehr gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Also die Tatsache, dass bei uns Sünde sind und dass wir hin und her gerissen sind, bedeutet nicht, dass es zwischen uns und Jesus nicht stimmt, sondern bedeutet, dass etwas anderes zusätzlich in uns hineingekommen ist und deswegen sind wir teilweise zerrissen. Das löst das Problem nicht. Man braucht Hilfestellung, Gebet und Hauskreise, Gemeinschaft mit den anderen, vielleicht auch Seelsorge. Aber es nimmt diese katastrophale Angst oder das Denken, irgendwie stimmt es zwischen mir und Jesus nicht. Nö. Du bist in dem Gezerre, weil durch Christus etwas anderes in dir ist. Sonst hättest du das Problem überhaupt nicht. Wenn die Maßstäbe der Welt deine Maßstäbe wären, hättest du diese Schwierigkeit nicht. Zu Hause in zwei Kulturen und versuch dem nicht auszuweichen und das wegzudiskutieren oder glatt zu bügeln oder sondern nehmt das einfach wahr. Und klärt immer wieder, was ist meine Ursprungskultur? Wer bin ich? Verstehst du, wir versuchen ja nicht nach Gottes Geboten zu leben, um uns das ewige Leben zu erarbeiten. Wir versuchen nach Gottes Geboten zu leben, weil wir durch Gott als Kinder Gottes angenommen sind, weil wir durch Jesus in Gottes Augen sündlos sind. Es geht darum, auszuleben, was wir sind. Aber das ist nicht leicht in einem Umfeld, in einer Kultur, die komplett anders tickt. Deswegen haben die Christen schon immer in Gemeinschaft ihren Glauben gelebt. Sich gemeinsam gestärkt, gemeinsam beraten, um ihre Identität als Kinder Gottes zu halten und zu wahren. Ausgangspunkt ist Jesus, der selber in zwei Kulturen lebt, ja viel krasser als wir. Er kam aus dem Himmel, aus der Ewigkeit in unsere Welt. Der Schöpfer des Lebens wurde sterblicher Mensch. König des Himmels wurde ein Baby. Der alles weiß, musste mit Menschen diskutieren. Der sündlos war, wurde als Sündenbock geopfert. Also krasser kann man sich nicht zwischen Kulturen verreiben lassen. Aber er hat das gemacht, damit wir jetzt schon wissen können, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Im Johannesbrief heißt es, ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Was ist die Ursprungskultur? Jesus hat gehandelt, als im Zeitplan Gottes der Punkt war, da heißt es, als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der wurde als Mensch geboren, als die Zeit gekommen war. Und als die Zeit dann mal wieder gekommen sein wird, kommt Jesus zum zweiten Mal und wird das Reich Gottes einführen. Und dann wird der eigentliche Feind, das eigentliche Böse, die Macht der Sünde gebrochen werden. Die Bibel steht, wir warten auf einen neuen Himmel, neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und dieses Zeitfenster, das haben wir dann auch schon wieder hier bei Daniel, da wird auch deutlich, es ist eine Frist gesetzt. Diesem Antiochus Epiphanes ist eine Frist gesetzt. Ich hörte den anderen Engel antworten, 300.000 Mal wird kein Abend- und Morgenopfer dargebracht. Erst dann wird die Ordnung des Heiligtums wiederhergestellt. Ich habe mich gefragt, wieso schreiben die nicht hier in Jahren oder Monaten? Die schreiben in Tagen. Dass klar wird, das ist absolut klar. Und 174 vor Christus wurde der Tempel dann auch wieder neu geweiht. Deswegen feiert Israel das Purimfest. Und Antiochus ist auf einem Feldzug einfach gestorben. So wie es dann auch vorher heißt, das habe ich aber ausgespart, ohne menschliche Hand wird er sein Ende finden. Die Zeiten ändern dich. Gott ändert sich nicht. Wenn wir die Zeit überdauern wollen, in die Ewigkeit kommen wollen, sollen wir Jesus folgen und damit einer zeitlosen Kultur. Das ist aber nicht leicht in einer Zeit, die sich drumherum schnell wandelt. Ursprungskultur. Die Zeiten ändern dich. Gott nicht.